Wir beginnen heute einige Predigten auf dem Brief von Jakobus. Jakobus wird von vielen Bibelforscher bezeichnet als der jüngsten Bruder von Jesus, der uns diesen Brief geschrieben hat. Er war für viele Jahre der Hauptleiter der Gemeinde in Jerusalem. Und wir müssen uns vorstellen, wie das war, so der jüngste Bruder in der engen Familie von Jesus zu sein. Das war bestimmt was Besonderes. Und er hat uns viele Dinge geschrieben in diesem Brief, die gut, schön und eine Herausforderung sind für uns. Und wir werden im Laufe der nächsten Sonntage ein paar Sachen hier aus diesem Brief schöpfen für uns, für unserem Glaubensleben. Jakobus Kapitel 1, ab Vers 2 bis 5. Er beginnt mit Vers 1 eine kleine Überleitung, Begrüßung, und dann geht er schon los mit dieser Aussage. Meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handel befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Wenn es einen von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, er wird sie erhalten. Denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos und macht niemanden einen Vorwurf. Es gibt solche Zeiten in unserem Leben, wo wir merken, es ist schwer. Es fühlt sich so, als wäre die ganze Zeit alles Nebel, so winterliche. So alles ist schwer. Es ist schwer, weil wir merken, wir gehen durch Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen. Jeder von uns hat schon sowas erlebt. Ich kann mich gut erinnern, 2020, 2021, so mit in der Pandemie, gab es eine sehr schwierige Zeit für uns persönlich als Familie, wo unsere Beziehung belastet war, wo wir Schwierigkeiten hatten mit der ganzen Situation Corona und auch sehr persönlich, auch im Glauben. Und das war eine schwierige Zeit für uns und das war immer so, wann geht das zu Ende? Fragen wir uns manchmal sehr oft, oder? Schwierige Zeiten. Wann kommt das Ende? Wo ist das Licht am Ende des Tunnels? Ich mag es zu unterscheiden in solchen Zeiten, was Glaubensprüfungen sind, was Versuchungen sind und was Schwierigkeiten des Lebens sind. Eine Prüfung sehe ich als eine Situation, in denen Gott uns die Möglichkeit und die Kraft gibt, etwas Gutes, etwas Richtiges zu tun. Auch wenn die Situation nicht einfach ist. Ich habe da Spannung mit einem Feind, jemand nervt mich auf der Arbeitsstelle und dann was Gutes für diese Person zu tun. Gott gibt mir die Möglichkeit, in diese schwierige Situation einen Feind was Gutes zu tun, für ihn zu beten. Das sind für mich Glaubensprüfungen. Ich will gar nicht da durchgehen, aber man muss da durchgehen. Versuchungen, genau das Gegenteil. Und passiert manchmal sehr gleichzeitig. Das sind solche Situationen, wo eine Person geleitet wird, dann etwas Falsches zu tun, was nicht gut ist, was nicht richtig ist, was nicht Gottes Willen ist. Da ist diese Spannung mit diesem Feind und dann gebe ich Rache, Wut, Groll, mehr Raum als die Liebe, das Gute. Wir sehen uns, da ist diese Spannung. Und es gibt die Schwierigkeiten des Lebens. Man wird krank. Es ist egal, ob man glaubt oder nicht. Wir gehen da durch. Unfall, es passiert. Wir erleben Finanzkrise, persönliche Finanzkrisen in unserem Leben. Beziehungen gehen kaputt. Und mitten in diesen Schwierigkeiten des Lebens erleben wir Glaubensprüfungen, erleben wir Anfechtungen, Versuchungen. Und warum mache ich diesen Unterschied? Weil das hilft mir, ein paar Aussagen aus der Bibel besser einzuordnen, die im ersten Augenblick ein bisschen verwirrend sind. Der Jakobus, er beginnt hier: Meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Auf die Probe hier ist das Wort auf Griechisch Peraismus und wird unterschiedlich gebraucht, in unterschiedlichen Lagen gebraucht. Es wird meistens als Versuchung, Anfechtung übersetzt. Im Vaterunser, Jesus sagt, und führe uns nicht in Peirasmus, Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Es scheint im ersten Augenblick, so wird angedeutet, dass Gott uns in Versuchung leiten kann und wir bitten Gott, tu das bitte nicht. So scheint es erstmal so zu sein. Oder die Warnung von Jesus, als er im Garten Gethsemane betet und dann betet er, kommt er zu den Jüngern, sie schlafen und dann warnt er sie, wach und betet, damit ihr ihn nicht in Versuchung, in Peirasmus kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Jesus warnte hier die Jünger, dass unsere menschliche Natur, unsere menschliche Schwachheit uns dazu führt, in Versuchung zu fallen. Oder noch, Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geleitet und versucht zu werden. Und er wird vom Teufel versucht. Und dann merken wir, okay, einmal Gott, einmal unsere eigene Natur, ein anderes Mal der Teufel. Aber Jesus wurde dahin geleitet vom Heiligen Geist. Und wir merken diese Spannung. Woher kommt all diese Sachen? Woher kommt die Versuchung? Woher kommt die Anfechtung? Wir merken das in der ganzen Bibel. Die ganz alte Geschichte von der Befreiung aus dem Ägypten, da wird uns gesagt, dass das Herz von dem Pharao verhärtet wird. Einmal wird gesagt, dass Gott das Herz von Pharao verhärtet wird. Ein anderes Mal wird gesagt, der Pharao selbst hat sein Herz verhärtet. Und ein paar Mal wird gesagt, sein Herz wurde verhärtet, wird nichts gesagt, von wem. Oder die Versuchungsgeschichte von David. Es gab eine Zeit, wo David sich Sorgen gemacht hat, ob er genug Leute hat in seinem Reich, um sich zu verteidigen, ob er Macht hat, ob er militärische Macht hat. Und dann in 2. Samuel 24, 1, wird uns gesagt, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reiste David gegen sie und sprach, geh hin und zähle Israel und Juda. Später wird David wird dafür bestraft. Hier sehen wir, Gott versucht ihm und lenkt ihm, das Volk zu zählen, was nicht an sich falsch war, sondern dieser Wunsch, ich vertraue Gott nicht, ich möchte mal schauen, ob ich genug Kraft habe. Da entbrannte der Zorn Gottes gegenüber David und Israel. Aber in 2. Chronik, Kapitel 21, wurde viele Jahre später geschrieben, Samuel wurde geschrieben, wahrscheinlich nachdem der König Salomo tot war. Und dann kamen die ganzen Könige und dann gab es das babylonische Exil. Und nach dem babylonischen Exil wurden die Bücher Chronik geschrieben. Und da wird nochmal diese gleiche Geschichte erzählt. Und da wird dann so gesagt, Kapitel 21, 1, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließ. Einmal wird gesagt, Gott hat das in Wege geleitet, ein anderes Mal wird gesagt, der Teufel hat das gemacht. Und wir sehen, dass viele Jahre später hat das Volk angefangen, ihre eigene Geschichte zu reflektieren und Dinge neu zu benennen, anders wahrzunehmen. Also Versuchungen, Anfechtungen erleben wir von Gott, vom Satan. Und dann kommt Jakobus und ein paar Verse später, als das von dem, was wir gelesen haben, sagt er ganz kategorisch, Kapitel 1, ab Vers 13, niemand, der auf die Probe bereit so nochmal hier gestellt wird, soll sagen, diese Prüfung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht zum Bösen verführt werden und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigenen Begierden verführt. Von ihr lässt er sich fortreißen und er schluckt ihren Köder. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt und wenn die Sünde aufgewachsen ist, bringt ihrerseits den Tod hervor. Und merken wir wieder diese Spannung. Wir sind da von Gott, vom Teufel und dann kommt Jakobus und sagt, eigentlich, das kommt von uns selbst. Und ich denke, diese Dinge stehen nicht gegeneinander, sondern sind unterschiedliche Perspektiven von Dingen, die sehr gemischt in unserem Leben passieren. Denn die schwierigen Situationen des Lebens, sie prüfen das, was in uns ist, der Glaube, und gleichzeitig passiert das, dass wir versucht werden, böse Wege einzugehen. Wir haben schon das vielleicht schon erlebt. Dann passiert irgendwas in der Arbeit, was kaputt geht, geht schief oder sowas. Und erstmal merkt keiner. Dann 2, 3 Tage später sieht einer, dass da irgendwas vergessen wurde, kaputt gegangen ist, schief gegangen ist. Und dann kommt man in ein Meeting. Und wer war das? Ich weiß, das war ich. Meine menschliche Tendenz ist, sei ruhig, passiert nichts. Oder sage ich die Wahrheit, ich stehe dazu, das war ich, sorry. Wir merken, der Glaube wird gleichzeitig geprüft und ich werde versucht, durch mich selbst oder durch den Teufel, was Falsches zu machen. Oder nehmen wir das klassische Beispiel, Geld oder Wohlstand. Geld zu haben, Wohlstand, ist das zu genießen, ist eine gute Sache, Gottes Sache. Er gibt uns reichlich zum Leben. Und angenommen, ich erlebe jetzt eine sehr gute finanzielle Phase. Gott wird mich sicherlich Gelegenheiten geben, wo ich großzügig sein kann mit anderen Menschen, Gutes mit meinem Geld investieren kann. Der Glaube wird natürlich geprüft. Gott will, dass ich Gutes tue. Gott will in mir ein großzügiges Herz formen durch den Glauben. Aber gleichzeitig erlebe ich diese Anfechtungen und die Stimmen in meinem Kopf, die immer wieder sagen, und wenn es morgen eine Krise kommt, die Person, die du helfen willst, die verdient das gar nicht. Oder du hast gar nicht so viel. Schau mal die anderen, die haben noch mehr. Lass sie erstmal dran kommen. Und so mehr. Gott gibt mir die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Und das ist eine Chance, ist eine Prüfung, ist was Gutes. Er will mir was anvertrauen. Und gleichzeitig werde ich versucht, das nicht zu tun, was Gott will. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der hatte eine kleine Bäckerei in einem Stadtteil. Und in dieser Bäckerei, er war der einzige Bäcker in diesem kleinen Stadtteil und konnte gut verkaufen und sowas. Aber dann kam ein großer Investor und hat einen großen Supermarkt in der Nähe gebaut. Und in diesem Supermarkt war eingeplant eine große Bäckerei auch, die die Sachen dann natürlich billiger verkaufen und sowas. Und dieser Mann war ein gläubiger Mann und er dachte, Mist, was will er da? Er wird mich hier kaputt machen. Ich werde nicht mehr genug haben zum Überleben. Die Leute werden doch dort die Sachen einkaufen, weil es billiger ist. Und er hat gemerkt, es hat angefangen in ihm so ein Wut, ein Groll, böse Gedanken gegen diesen einen Mann, diesen einen Investor ist gewachsen in seinem Herzen. Aber dann hat er sich erinnert an die Worte von Jesus und betet für eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Der Mensch hasste ihn nicht, aber der war sein Feind, so wirtschaftlich jetzt gesehen. Und dann hat er das ernst genommen. Er hat angefangen, für diesen Mann zu beten. Er hat dafür angefangen, für seinen Erfolg als Supermarkt zu beten. Nach einer Weile hat er Kontakt aufgenommen mit diesem Mann und er hat ihm dann angeboten, willst du nicht der Leiter von der Bäckerei hier in meinem Supermarkt werden? Er hat was erlebt, er hat sich geöffnet für eine neue Realität und Gott hat geleitet, dass er doch was Gutes findet in diesem ganzen Prozess. Warum wird unser Glaube geprüft? Frage ich mich manchmal. Gott, warum sowas? Ist das nötig? Du kennst mein Herz. Du weißt, wer ich bin. Du weißt, was ich glaube, was ich nicht glaube. Du kennst das. Nun, alles, was im Leben, was gut sein soll, was nützlich sein soll, was etwas Schönes bewirken soll in der Welt, wird ständig immer wieder geprüft. Wir hatten letzte Woche hier Besuch bei uns und die Frau, sie ist zuständig als eine Art Ingenieur für die Entwicklung der Sicherheitsmaßnahmen von Bremsen für Autos. Und sie meinte, ja, normalerweise wird ein neues Auto konzipiert. Man nimmt die Bremse, die Mechanik von dem alten Autos und es wird dort eingebaut erstmal. Aber dann wird das Ganze geprüft, ob dieses Bremse, was bei dem Auto hier funktioniert hat, die Last, die Belastung bei diesem neuen Auto auch aushalten kann. Es wird geprüft, damit man sicher ausgehen kann, wenn dieses Auto, das vielleicht schneller ist und stärker ist, ob diese Bremse, wenn der getätigt wird, ob der wirklich das tut, was er tun soll, das Auto zum Stoppen zu bringen. Und sie meinte, es ist sehr oft passiert, dass diese Komponenten dann in ihre Testen durchgefallen sind und das war die Möglichkeit zu sehen, okay, jetzt müssen wir hier was anpassen, was Neues entwickeln, damit, wenn man später mit diesem neuen Mercedes rausfährt, man weiß, die Bremse ist gut. Wir können das auf uns übertragen. Gott will in uns ein gutes Herz formen. Großzügigkeit, Geduld, Freude, Sanftmut, all das, was wir kennen. Und das wird immer wieder neu geprüft. Nicht, weil Gott jetzt Spaß hat, uns weh zu tun, sondern weil er will, dass wir zu neuen Menschen schon hier und jetzt aufgebaut werden, dass wir was in dieser Welt bewirken nach seinem Willen. Die Prüfungen des Glaubens sind die Möglichkeiten, die wir haben, zu beweisen, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist natürlich erstmal unangenehm, es ist aber wichtig, damit wir wissen, ob der Glaube Substanz hat. Gott weiß das. Er prüft nicht, um zu wissen, ob wir gut genug sind oder nicht gut genug sind. Er prüft uns, damit das, was er in uns schon hineingelegt hat, zur Erscheinung kommt, Gestalt gewinnt. Deshalb schreibt Jakobus hier, Vers 2, meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet, wenn ihr versucht werdet, wenn ihr Peraismus werdet. Wenn wir das so verstehen, dann können wir verstehen, warum er sagt, freut euch. Ja Gott, ich freue mich, dass jetzt das Leben schwierig ist, dass ich diese schwierige Entscheidung treffen muss. Freude nicht so im, wie sagt man, viele Freude Eierkuchen, sondern Freude als Grundsatz des Lebens. Ich freue mich, dass wenn sowas passiert, dann ist Gott, der auch am Werk ist in mir. Denn ihr wisst, und hier kommen wir zu der Frage, was bewirkt diese Glaubensprüfungen? Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, das bewirkt Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handel befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Es bewirkt Standhaftigkeit, Ausharren. Wer meint hier, wer hat starke Arme hier? Kann große, schwere Dinge hochheben? Ich habe hier 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo. Ich kann das sehr leicht aufheben, spielen damit. Geht auch. Wie lange? Eine Minute, ja, würde gehen. Je mehr ich das übe, habe ich gemerkt in den letzten Tagen, desto länger halte ich das aus. Das tut aber weh. Und ich habe meistens keinen Bock, das zu tun. Ich sitze auf dem Sofa im Wohnzimmer und dann sagt meine Frau, du hast heute deine Übungen gar nicht gemacht. Oh, nein. Dann denke ich, das ist Gott, nicht der Teufel. Sie will, dass ich auf meine Gesundheit aufpasse. Wenn Gott uns Prüfungen schenkt, will er uns, dass dieses Ausharren, diese Standhaftigkeit in uns bewirken. Und noch ein Beispiel. Als ich zum ersten Mal eine lange Wanderung gemacht habe, wer schon gewandert hat, kennt das vielleicht. Und wir waren mit unserer Gruppe, das war in der Bibelschulzeit, und es hieß erstmal, ja, 4 Stunden Wanderung, dann sind wir am Ziel. Und wir haben angefangen, Fabiano lacht schon und Sarah auch, die waren dabei. Und dann haben wir angefangen, nach der ersten Stunde habe ich schon gedacht, oh Mann, meine Beine, ich werde das nicht schaffen, 4 Stunden. Ich war nicht daran gewöhnt. Nach 2 Stunden dann hieß es, oh, wir müssen einen Umweg machen, da ist eine Sperrung. Und dann statt 4 Stunden zu wandern, haben wir 8 Stunden fast gewandert, sowas, ne? Es war interessant, in dem Moment, als sie uns das gesagt haben, haben alle gesagt, nee, das schaffen wir nicht, das werden wir nicht schaffen und sowas. Alle waren schon irgendwie fertig, kaputt. Es fehlte uns einfach das Wissen, dass wir eigentlich schon diese Kraft haben. Nun haben wir gewandert und wir müssen hinkommen, das war kein Weg zurück. Und am Ende des Tages waren wir fertig, kaputt, wir kamen ans Ziel. Und gleichzeitig war dieses Gefühl, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Kraft habe. Ich wusste gar nicht, dass das schon in mir ist. Ich musste nur diese Grenze überschreiten. So ist, wenn der Glaube auch geprüft wird in unserem Leben. Hier sind zwei Dinge wichtig. 1. Korinther 10, Vers 13. Ihr seid noch nicht auf die Probe gestellt worden, die das menschliche Maß überschritten hätte. Aber Gott ist treu. Er wird keine Prüfung zulassen, die eure Kräfte übersteigt. Vielmehr wird er für einen Ausweg sorgen, sodass ihr die Probe bestehen könnt. Nicht, dass ihr die Probe ausweichen könnt, bestehen könnt. Er wird dafür sorgen, Kraft geben, dass wir das Richtige tun. Er wird uns die Möglichkeit geben, diese Prüfung zu bestehen, die Glaubensprüfungen, die gleichzeitig, wenn der Teufel uns einredet oder wenn unser Fleisch schwach ist, Versuchungen sind, dass wir böse Wege gehen. Und zweitens, er gibt uns Kraft, diese Prüfungen durchzustehen. Nicht nur einen Weg, aber er gibt uns Kraft. Und hier der Text von 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Seiner göttlichen Macht verdanken wir alles, was wir zum Leben und zur Ausübung des Glaubens benötigen. Wir haben alles dadurch geschenkt bekommen, dass wir ihm erkannt haben, unserem Herrn Jesus Christus, der uns durch seine wunderbare Kraft berufen hat. Diese Momente, wo wir denken, ich habe nicht genug Kraft oder ich bin nicht so weit, zu wissen, diese Kraft ist schon in mir und soll erstmal offenbart werden nur. Aber Gott hat schon uns alles gegeben, das wir zum Leben im Glauben brauchen. Alles. Sein Geist ist da, nicht nur 2% in uns von dem Geist, sondern sein Geist wohnt in uns und er ist mit seiner Kraft schon da. Ich will sehr oft nicht daran glauben. Ich meckere. Meine Augen sind manchmal zu für das, was Gott schon bewirkt in meinem Leben. Und ich glaube, du erfährst das auch schon in dir. Die Prüfungen kommen und bewirken Standhaftigkeit, damit ich erkennen kann, was Gott schon in mir hineingelegt hat. Und diese Standhaftigkeit, Vers 4, soll euch zu einem Handel befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein, bis euch an nichts fehlt. Damit wir Menschen werden, die unserem Herrn widerspiegeln, die Jesus ähnlich sind. Und nicht nur Menschen, die down here gute Dinge tun. Dieses Vollkommensein heißt für mich, damit ich das werde, dass das ein Teil meiner Identität wird. Es ist nicht so, dass ich down here großzügig bin, sondern ich bin großzügig. Das möchte ich Gott machen aus mir. Ich bin nicht einer, der ab und zu Menschen was Gutes tun, für die Feinde liebt. Ich bin einer, der einfach diese Liebe Gottes verkörpert, diese Gerechtigkeit verkörpert. Deshalb diese Aufforderung zur Freude. Meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Das hilft mir, nicht in eine Opferrolle zu fallen, sondern Verantwortung zu übernehmen. Und was ganz wichtig auch ist, Vers 5, wenn es einen von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten. Er wird sie erhalten, denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos und macht niemanden einen Vorwurf. Gott kennt deine Schwachheit, meine Schwachheit. Und er weiß, dass wir an diesen Punkten kommen werden, wo wir sagen, ich kann nicht, ich habe keine Kraft, wo wir nicht wissen, was in uns ist. Und in solchen Momenten, das Beste, was du und ich tun können, ist, wir kommen zu Gott und bitten um Weisheit. Es ist interessant, er sagt nicht hier, bittet um Kraft. Kraft ist schon da. bittet um Weisheit, um zu erkennen, was Gott schon in dir hineingelegt hat. Bittet um Weisheit, um Offenbarung, zu wissen, es geht einen Weg dadurch, diese Glaubensprüfung, und diese Glaubensprüfung wird was Neues in mir schaffen. Aber es passiert dann immer wieder, dass ich eine Prüfung nicht bestehe. Euch auch wahrscheinlich, ne? Oder seid ihr schon so vollkommen? Noch nie. Und hier dann, diese Weisheit wird mich immer wieder neu erinnern an die Botschaft, auf die Kernbotschaft des Evangeliums. Gott ist nicht an deiner Leistung interessiert. Auf alles, was du richtig getan hast oder nicht richtig getan hast. Natürlich, er will uns vollkommen formen. Er kümmert sich darum. Aber es geht nicht so wie in der Schule. Mein Sohn hat so eine Prüfung vor ein paar Tagen gebracht und das war keine gute Note. Dann haben wir die Prüfung zusammen durchgegangen und hier, diese Aufgabe hast du hier falsch gemacht. Von 5 Punkten hast du 0 Punkte gekommen. Gott schaut zu dir und zu mir und sagt nicht, hier, Punkte abgezogen und Leistung ungenügend. Es geht darum, dich zu diesem Mensch zu formen, der das wird. Dass ich weniger egoistischer werde, dass ich weniger gewalttätig werde, geiziger. Aber es geht nicht darum, Punkte im Himmel zu sammeln, damit ich meine Leistung beweisen kann, sondern es geht um ein Herz, der bereit ist zu sagen, Gott, hier bin ich. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe gesündigt, ich bin gefallen, das hat nicht so geklappt, wie wir uns vorgestellt haben. Dieses Herz will Gott haben, diese Einstellung, diese Haltung. Und das wird uns dann dazu führen, dass wir diese Vollkommenheit Schritt für Schritt erleben können. Und wenn wir versagen, wichtig ist zu erinnern, ich bin gerettet. Ich bin Gottes Kind, nicht wegen meiner Leistung, sondern weil Gott gesagt hat, du bist mein Kind. Und ich habe gesagt, ich vertraue dieses Wort. Punkt. Das befreit. Das befreit. Und wenn irgendwas wieder nicht klappt, 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, Gott ist treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Weil er ist nicht am Punktchen interessiert, er ist an unserem Herz interessiert. Und noch eine Sache, ich weiß, unsere Zeit ist schon. Aber dann spricht Jakobus hier in Vers 12 von dem Segen der Glaubensprüfungen. Vers 12, glückselig ist derjenige, der standhaft bleibt, wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegenskranz empfangen, dieses Bild von den Sportlern, gebraucht hier Jakobus auch. Dieser Siegenskranz ist das ewige Leben. Und Gott hat ihn denen versprochen, die alles richtig getan haben. Die ihn lieben. Die Liebe zu Gott, zu meinen Mitmenschen, wird mich natürlich dahin führen, dass ich so weit wie möglich alles gut richtig tun kann. Gott kennt uns und wir wissen auch, es wird nicht immer klappen. Und entscheidend ist nicht hier nochmal die Pünktchen für den Himmel, sondern ist mein Herz bei ihm oder nicht? Ist mein Herz geformt von der Liebe zu ihm, zu der Liebe zum Nächsten? Dann, das ist die richtige Spur. Wir wollen jetzt eine Gebetszeit haben in der Stille. Es wird ein Lied im Hintergrund ein bisschen spielen, wo du kennst dich selbst am besten jetzt. Und du kennst deine Prüfungen, deine Fragen, deine Zweifel, deine Anfechtungen, deine Schwierigkeiten. Und schließ deine Augen und komm zu Gott im Gebet und bittet um Weisheit. Diese Weisheit, die der ganz große Unterschied machen wird, jetzt in deinem Leben. Vielleicht fühlst du dich als Versager, bist du wütend auf Gott wegen dieser Prüfungen. Bittet um Weisheit. Vielleicht hast du versagt und fühlst du dich schuldig. Gott ist gerecht und treu. Wir sind in seiner Gegenwart. Lass uns für eine Minute beten, ganz persönlich, du und deinem Gott. Unser Vater im Himmel, es tut gut zu wissen, dass wir angenommen sind als deine Kinder aus Grund des Glaubens, weil du gesagt hast, dass du uns liebst und wir wollen Vertrauen schenken und wir haben unserem Leben dir anvertraut. Und wir wissen auch, dass dadurch unserem Glauben an dir geprüft wird, weil du willst uns formen zu neuen Menschen, die nach deinem Sohn ähnlich sind. Und wir bitten dich, dass wenn wir durch solche Glaubensprüfungen gehen, wenn wir Anfechtungen, Versuchungen erfahren, schenke du uns diese Weisheit, diese Offenbarung zu erkennen, dass dein Geist schon in uns am Werk ist und dass du uns diese Wege, diese Kraft, diese Möglichkeit geben wirst, das zu tun, was dein Willen ist. Und wir wollen vertrauen, dass dein Willen das Beste ist für uns. Und deshalb gebe du uns diese Weisheit. So bitten wir in deinem Namen. Amen.